Erst will ich sagen, ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Also, ihr seid eine Gemeinde, die mir wirklich ans Herz gewachsen ist. Ich habe mittlerweile so viele Bekannte hier, bekannte Gesichter und Freunde, die ich jetzt schon einige Jahre kenne. Und ich will auch sagen, und das ist kein Schmuh, Daniel und seine liebe Frau, sie sind mir wirklich zu Freunden geworden. Daniel und Marion, die sind Freunde für mich geworden und treue Freunde. Und ich danke euch sehr für diese unterstützende Freundschaft, die ich erlebe von eurer Seite. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre wir uns kennen, aber schon ein paar. Also wir sind zumindest Daniel und ich, schon grauer geworden als zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben. Und ich freue mich auch, mit euch älter zu werden. Ja, älter werden ist zwar nicht unbedingt was für Feiglinge, aber es ist was, was wir alle automatisch tun. Und es ist auch eine schöne Erfahrung, das gemeinsam zu tun. Dann möchte ich euch ganz kurz, bevor ich in meine Einladung, denn heute Morgen wird es eine Einladung geben, einsteige, möchte ich euch gerne die Neuausgabe meines Buches Majestät über die Heiligkeit Gottes empfehlen. Ich habe ein paar Exemplare dabei, wenn ihr Interesse habt. Und damit ich nicht irgendwas erzähle, lese ich euch ganz kurz aus dem Vorwort vor, damit ihr wisst, um was es da geht. Das Vorwort stammt vom Autor. Eins der Vorworte. 7 Jahre sind seit dem erstmaligen Erscheinen von Majestät in 2017 ins Land gegangen. Als Autor muss ich mir die Frage stellen, ob dieses Buch über die Heiligkeit Gottes und die Schönheit eines heiligen Lebenswandels, das ich damals mit Leidenschaft verfasst habe, das bewirkt hat, was ich mir beim Schreiben erhofft hatte. Die ehrliche Antwort lautet, bei weitem nicht genug. Wir leben in einer Zeit, in der sämtliche Kirchen Europas schrumpfen. Nicht nur die sogenannten Volkskirchen sind betroffen, sondern auch die vielen Freikirchen. Zugleich vergeht kaum ein Monat, in dem nicht von neuen Skandalen innerhalb von Kirchen oder christlichen Werken zu hören und zu lesen ist. Manche Leiter, zu denen wir lange Zeit aufgeschaut und die unseren eigenen Glauben stark beeinflusst haben, entpuppen sich als Menschen, die ein Doppelleben geführt haben und in großen 3 Versuchungen Geld, Macht oder Sex erlegen sind. Das westliche Christentum steht gar nicht gut da. Das Rampenlicht der Dokumentationen bei Netflix und anderswo beleuchtet nicht etwa die Schönheit der christlichen Botschaft, sondern die Missstände in christlichen Gemeinden oder Werken. Millionen von Menschen wird eine kranke Kirche präsentiert, was zu einem weiteren rapiden Glaubwürdigkeitsverlust des Christentums führt. Bei aller Unausgewogenheit der medialen Berichterstattungen, die oftmals das Positive unterschlagen, ist nicht zu verleugnen, dass wir Christen eine tiefgehende Erneuerung brauchen. Was können wir tun? In den 4 Jahrzehnten, die ich Jesus Christus nachfolge, habe ich 3 Dinge herausgefunden, die unabdingbar für eine erneute Reformation und ein neues Aufblühen der herrlichen Botschaft des Evangeliums sind. Um diese 3 Dinge geht es in diesem Buch. Majestät handelt von der Heiligkeit Gottes, davon, was es für uns Christen bedeutet, dass Gott heilig ist und wie wir selbst ein heiliges, heiles Leben führen können. Ganz grundsätzlich möchte ich die Aussage von Majestät so zusammenfassen. Wir brauchen als Kirche nicht noch mehr Programme, wir müssen uns auch nicht dem zeitlichen Trend anpassen und schon gar nicht dürfen wir unsere Theologie der modernen Cancel Culture unterordnen. Was wir brauchen, ist Gott. Was wir brauchen, sind entschiedene Christen, die ganz anders leben, nämlich heilig. Ohne den heiligen Gott gibt es kein echtes Christentum und ohne heilige Nachfolger wird die herrliche Botschaft des Evangeliums nicht mehr fassbar für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Majestät ist aus meiner Sicht aktueller denn je. Es ist möglicherweise das wichtigste Buch, das ich je geschrieben habe. Wie sehr wünsche ich mir und bete, dass Tausende von Menschen sich auf den Weg der Heiligung machen, der so lange missverstanden wurde. Aber er ist der einzige Weg, der uns als Christen glaubwürdig machen und die rettend verändernde Botschaft des Evangeliums erneut zum Leuchten bringen kann. Im Januar 2024. Wenn jemand sich auf diese Reise machen möchte, dann will ich euch einladen, dieses Buch als Reisebegleiter mitzunehmen zum Herzen Gottes, zu neuer Faszination und zu einer Herausforderung, die uns nicht überfordert, aber uns verändern möchte und wird. Punkt. Jetzt spreche ich ein Gebet und komme zu meiner Einladung. Ach so, ihr bekommt das Buch bei meiner Frau. Die hat nämlich eine Tüte mit ein paar wenigen Exemplaren dabei. Vater, ich danke dir von Herzen, dass ich hier sein darf. Ich danke dir, dass du sprechen möchtest heute Morgen. Wir sind nicht hier, um nur Gemeinschaft zu haben, sondern wir sind hier, um Gemeinschaft miteinander und mit dir zu haben. Und wir sind heute Morgen hier, um uns prägen zu lassen von deiner Schönheit, von deiner Kraft und von deinem Wort. Und dein Wort ist noch immer lebendig. Danke, dass du uns Veränderung schenken möchtest an diesem Morgen. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, und ich zähle mich dazu, zu lernen von dir, Einblick zu bekommen in das, was du für uns hast heute Morgen, im Blick auf die neue Woche, die nächsten Monate und Jahre. Komm, Heiliger Geist, und wirke du, denn ohne dich bleibt alles Reden leer. Und wir bitten dich, fülle alle Worte, die ich versuche zu sagen, und fülle unser Herz und mach du unsere Ohren auf heute Morgen. Amen. Amen. Ich will heute Morgen eine Einladung aussprechen, die Jesus mit etwas anderen Worten auch ausgesprochen hat und von der ich glaube, dass sie heute noch gilt. Wann soll ich fertig sein?
Ich denke, jeder gibt ja 5 Minuten.
Ich stelle mal einen Wecker, ja. Weil ich vergesse die Zeit auch gern. Ich bin zwar diszipliniert, aber eine Einladung will ich aussprechen, die, wie gesagt, Jesus mit anderen Worten auch schon ausgesprochen hat. Ihr kennt die Worte aus dem Matthäus-Evangelium, kommt her zu mir. Kennt ihr alle, ne? Die ihr mühselig und beladen und so weiter. Und da heißt es, dass Jesus uns eine Sache geben möchte, nämlich Ruhe für unsere Seelen, Ruhe. Und ich möchte heute über ein unspektakuläres Lebensgeheimnis sprechen, das aber spektakuläre Auswirkungen für dein Leben haben kann. Ich sage es nochmal, ich will über ein unspektakuläres Lebensereignis oder Geheimnis sprechen, das aber spektakuläre Auswirkungen auf dein Alltagsleben haben kann. Ein Synonym für Ruhe. Ich möchte über Stille sprechen. Jetzt ist das irgendwie ein Thema, wo wir denken, oh Mann, Stille, mit der habe ich gar nicht so viel zu tun. Stille ist langweilig, Stille ist anstrengend, in der Stille geschieht nichts. Ich hatte, als ich noch in der Forschung gearbeitet hatte, einen Arbeitskollegen und der hatte an seinem Bildschirm einen Post-it hängen und da stand drauf, in der Ruhe liegt die Kraft. Den Spruch kennt ihr wahrscheinlich. Und ich dachte immer, so ein blöder Spruch. Ja? In Jesus liegt die Kraft. In der Ruhe liegt die Kraft. Aber ich bin ein bisschen älter geworden und vielleicht ein kleines bisschen weiser und kenne meine Bibel auch ein kleines bisschen besser und habe festgestellt, warte, diese Aussage finden wir in der Heiligen Schrift auch an mehreren Stellen. Im Nichtstun, im Runterkommen liegt nicht nur Erholung für unseren Körper, sondern es liegt ein Veränderungspotenzial, eine Kraftquelle, die wir nur auf diese Art und Weise anzapfen können. Gestern waren unsere Kinder mal wieder da. Für alle, die Großeltern sind, die können nachempfinden, dass ich froh war, irgendwann, als Kind und Kegel wieder gegangen sind. Die Wohnung war fast verwüstet, damit ich nicht aufräumen musste, habe ich mich heimlich in die Dusche verabschiedet und habe gedacht, wenn ich aus der Dusche komme, ist hoffentlich alles aufgeräumt. Und es war auch so, Gott sei Dank, aber es war mir echt irgendwann zu viel. Ich liebe, und Johanna auch, wir lieben unsere Enkel, aber als wieder Ruhe eingekehrt war, es war auch schön. Es ist herrlich, wenn der kleine Josias, der wird jetzt gerade 2 Jahre alt, nächste Woche oder übernächste Woche, wenn der sagt, Opa, Ball schmeißen. Dann will er mit mir Ball schmeißen. Im Flur ist herrlich, geht mir das Herz auf. Aber die sind ja nicht nur süß, die Enkel, habe ich festgestellt. Ich dachte immer, Enkel sind immer süß, die stinken auch. Und die schreien auch und heulen und streiten sogar. Dann kehrt Stille ein. Und es tut so gut. Aber diese Einladung, die Gott heute Morgen, glaube ich, ausspricht, da geht es nochmal um eine andere Stille. Und als gestern unsere Kinder da waren, war immer wieder dieses Predigtthema Stille irgendwo vorhanden. Nämlich zum Beispiel, als mein jüngster Sohn, der Nikolas, gesagt hat, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, dass es gibt doch bei YouTube gibt und bei den ganzen Social Medien gibt es diese kurzen Videos, bei denen irgendwas schief geht oder so. Ja? Und er hat mir erzählt, dass jetzt die Aufmerksamkeitsspanne der jungen Menschen vor allen Dingen, die viel Zeit verbringen auf Social Media, so runtergegangen ist, dass zwei Videos in einem Video laufen. Also dass unten drin noch ein kleines Video läuft, weil, so hat er mir es erklärt, und er gehörte selber zu den Jungen dazu, dass unten noch ein kleines Video läuft, weil die Aufmerksamkeit für das kurze Hauptvideo gar nicht mehr ausreicht. Es muss noch mehr passieren. Ja. Und ich dachte, wie anstrengend, also alle, die jetzt unter 30 sind, die denken, hey, du bist halt einfach alt und kriegst nicht mehr so viel gebacken. Das kann auch sein, aber ich liebe es auch, mich mit Dingen wirklich auseinanderzusetzen. Und mich stresst sowas eher. Also gestern bei diesem ganz normalen Familienbesuch war mehrfach das Thema Stille, über das ich heute Morgen sprechen möchte, ein Thema. Wir sind es nicht mehr, und wenn ich sage wir, dann gilt es natürlich nicht für 100% von uns, aber für einen großen Teil unserer Gesellschaft und Kultur im Heute. Wir sind es nicht mehr gewohnt, still zu werden. Wann hast du dir zuletzt, beantworte es dir selbst, Zeit genommen, um still zu werden? Und nicht ohne Reden etwas zu tun, sondern insgesamt still zu werden. Zur Ruhe zu kommen von deinen Werken, zur Ruhe zu kommen von deinem Denken, Pläne schmieden, Sorgen machen, trauern, freuen und so weiter. Stille ist eher zu einer Herausforderung geworden in unserer Kultur und Gesellschaft als zu einem Segen. Wir erleben Stille manchmal eher als unangenehm. Besonders auffällig ist es im Zweiergespräch, wenn man zu zweit zusammensitzt und plötzlich hat man nichts mehr zu sagen. Kennt ihr vielleicht so eine Situation, dann wird es ganz schnell peinlich. Wir können nicht mehr miteinander still sein. Und ich bin froh, mein bester Freund und ich, wir können das total gut. Ohne dass einer denkt, er muss jetzt die Stille füllen mit irgendwas. Mit irgendwas. Noch mehr Trash, der aus dem Kopf kommt und nicht irgendwie relevant ist für unsere Freundschaft, unser Leben. Und es ist schön mit jemandem, mit meiner Frau kann ich das natürlich auch wunderbar still sein. Es ist heute auch gar nicht mehr so leicht, Stille zu finden, jetzt mal die äußerliche Stille. Ständig, wenn man mal darauf achtet, ständig hat man Geräusche, ständig. Und mir geht es immer wieder so, wenn ich dann auf einer Wanderung bin mit Johanna und wir sind irgendwie in den Bergen, fällt mir plötzlich auf, es ist ganz still, man hört gar nichts. Und es ist so selten geworden in meinem Leben, dass echte Stille vorherrscht, ist was ganz, ganz Besonderes. Wir sind einmal vor vielen Jahren, Kinder waren noch klein, sind wir ins Massif Central in Frankreich gefahren, in ein kleines Dorf und haben dort ein kleines Häuschen von Freunden haben dürfen für den Urlaub. Und wir kommen dahin, packen alles aus. Johanna geht, glaube ich, mit den Kindern zum See oder einkaufen seid ihr gefahren. Da ist das Auto noch kaputt gegangen, aber es wäre eine andere Geschichte. Jedenfalls waren wir da und plötzlich denke ich, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist nicht richtig. Bis ich gemerkt habe, es gibt keine Geräusche. Es gab nichts und es war so speziell. Und ich möchte heute Morgen diese Einladung formulieren, Gott ruft dich in die Stille, in eine Zeit, wo du allein bist mit dir, Und mit dir muss man es erstmal aushalten. Und aber nicht allein nur mit dir, sondern allein mit Gott. Ich habe euch, glaube ich, mal die Geschichte erzählt, als ich auf Tagen der Stille war. Ich werde sie nicht nochmal erzählen, nur das Endergebnis. Dort hat Gott in mein Herz gesprochen, das macht er leider nicht die ganze Zeit, aber immer wieder, und hat gesagt: Rainer, ich habe dich dir geschenkt. Also du bist ein Geschenk an dich selber. Vielleicht erinnert ihr euch, und das gilt natürlich für euch auch. Ja? Manchmal denkt man dann, zumindest ich, Mann, ich hätte viel lieber den Daniel gehabt. Ja? Der Rainer, den willst du nicht am Hals hängen haben. Und vielleicht denkst du manchmal auch so. Und dann ist es eine Herausforderung, mit diesem Typ oder dieser Typin, gibt es gar nicht, gell? In die Stille zu gehen. Weil dann kommen die Gedanken des Herzens. Dann wird man mit seinem eigenen Inneren konfrontiert. Dann ist man nicht abgelenkt von sich selber. Dann, wenn man sich nicht beschäftigt und die Gedankenmaschine ständig am Laufen hält, indem man sich ablenkt, dann trifft man auf den eigenen Herzensgrund. Und es kann unangenehm sein. Dann, mir geht es so, nehme ich den Sturm meiner Gedanken erst wahr und denke, abartig, was da in meinem Kopf vorgeht, ein ständiges Feuerwerk. Ich habe mir angewöhnt, im Gebetshaus eigentlich jeden Tag eine Gebetszeit der Stille zu haben, in der ich einfach im Gebetsraum bin und keine Verantwortung trage, die Augen schließe, auf einem Kniebänkchen sitze und innerlich höchstens das Jesusgebet, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarm dich meiner, oder ein Psalmwort, bete. Aber wisst ihr was? Gedanken habe ich trotzdem. In meinem Kopf ist trotzdem was los. Und immer dann, wenn ich die Stille suche, fallen mir 1000 Sachen ein. Dann merke ich, oh, für die Predigt hätte ich jetzt die Idee. Und jetzt weiß ich, wie ich meine Terrasse, die ich neu beplanken muss, jetzt weiß ich, welche Schrauben da am besten sind. Und solche Sachen fallen mir ein. Und dann komme ich in die Versuchung, ich muss mir das merken. Hinterher ist es weg. Also nehme ich einen Zettel mit in Form eines Telefons und tippe mir kurz den Gedanken ein und dann kann ich wieder abschalten in der Stille. Also Stille hat nichts damit zu tun, dass wir uns verkrampfen, sonst wird Stille total anstrengend. Wenn ich denke, ich müsste jetzt aber ganz entleert sein, darum geht es in der Stille, die ich meine, denn wir wollen mit Gott zusammen sein, gar nicht. Die Stille bietet aber Raum für uns, um Gott zu begegnen. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen tatsächlich zu dir sagt, ich lade dich ein in diese Stille. Ich lade dich ein in die stille Intimität mit mir. Und vielleicht macht es der ein oder andere von euch super, dann nimm diese Einladung als Bestätigung. Aber es gibt vielleicht das Gros von euch, die das nicht tun. Ich habe mich mit Stille beschäftigt und festgestellt, Jesus war, und da hatte Daniel wahrscheinlich schon 3-mal drüber gepredigt, Jesus war ein Mensch, der die Stille gesucht hat. Regelmäßig, ich möchte euch 2, 3 Verse vorlesen. Markus 1, Vers 35. Früh am Morgen, als es noch dunkel war, stand Jesus auf, verließ das Haus und ging an einen einsamen Ort. Dort betete er. Oder Lukas 5, Vers 16, er aber zog sich zurück an einsame Orte und betete. Matthäus 14, 23 vielleicht noch, nachdem er die Volksmenge entlassen hatte, also Jesus hatte gerade ganz schön viel Lärm um sich, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Als es Abend wurde, war er dort allein. Warum hat Jesus das gemacht, indem der Vater präsent war? Warum hat Jesus Stille gesucht? Weil Jesus, so wie er Gott war, auch Mensch war. Und auch er brauchte den Rückzug, um Gott wahrnehmen zu können auf eine Art und Weise, wie es im Lärm des Seins unter vielen Menschen vielleicht nicht möglich gewesen wäre. Und was ich sehr schön finde, ist, dass er das offensichtlich morgens getan hat, aber auch abends. Also ihr habt in den drei Versen jetzt gelesen, früh am Morgen stand er auf, suchte die Stille und in einem anderen Vers steht eben, am Abend war er dort allein. Damit will ich nicht sagen, Jesus hätte das jeden Tag getan, aber ich finde den Gedanken sehr, sehr gut, den Tag mit Stille zu beginnen. Mit der Wahrnehmung des Lebens und der Wahrnehmung, dass Gott da ist. Manchen Morgen kenne ich, an dem ich aufgewacht bin und mein erster Gedanke war nicht der Gedanke an Gott, sondern mein erster Gedanke war, oh nein. Oh nee. So, weil ich wusste, was für eine Woche wartet auf mich, was würde alles passieren. Und auch ich bin ein Mensch, der lernfähig ist, so wie du, und lernen muss. Und deswegen trainiere ich mich in der Stille. Ich bin überhaupt kein stiller Typ eigentlich. Ich rede gern und ich rede viel, fragt den Johannes, mal der aus dem Gebetshaus, der mich gut kennt. Und für mich ist Stille auch Seelenhygiene. Wir waschen uns ganz viel äußerlich, hoffe ich zumindest, also ich rieche jetzt nichts, aber es ist auch wichtig, dass wir uns innerlich pflegen und dass wir uns bewusst werden, auf uns strömt jeden Tag so viel ein, das uns beschäftigt und viele von uns werden diese Dinge gar nicht so gut los. Jesus lädt uns ein in die Stille, um loszuwerden, was uns belastet, um ehrlich zu sein vor ihm und um zu empfangen von ihm Schönheit, Leben, Frieden und Trost. Der Segen der Stille ist meine vorletzte Folie. Der Segen der Stille, ja, was bringt Segen? Was bringt Stille? Was bringt Stille für Segen? Gibt es da biblische Belege? Und ich möchte mit einer Stelle anfangen, die ich vorhin schon beschrieben habe, als ich euch die Geschichte von meinem Arbeitskollegen im Institut erzählt hat. In der Ruhe liegt die Kraft. Ja? Da stand kein Bibelvers drunter, sondern einfach, das war dieses Post-it mit dieser Aussage. Aber in Jesaja 30, Vers 15 spricht der Herr Folgendes durch den Propheten. Durch Umkehr und durch Ruhe werdet ihr gerettet. In Stille und Vertrauen liegt eure Kraft. Ich lese es noch einmal. Durch Umkehr und Ruhe werdet ihr gerettet. In Stille und Vertrauen liegt eure Kraft. Und der Prophet sagt hier leider, aber ihr habt nicht gewollt. Ihr wolltet es selber machen. Ihr wolltet es ohne mich machen. Und lasst uns als Bibelleser bitte nicht so dumm sein und genauso wie Israel handeln. Gott macht dieses unglaubliche Angebot, zu vertrauen und ruhig zu werden. Und verknüpft dieses Angebot mit einer Verheißung, nämlich dass in der Stille vor ihm und im stillen Vertrauen auf ihm eine Kraft wohnt, die wir sonst gar nicht bekommen können. Wisst ihr was? Vertrauen macht keinen Krach. Also lautes Vertrauen kenne ich nicht. Vertrauen ist etwas, das in der Stille passiert. Ich vertraue der Johanna. Ich vertraue auch dem Daniel. Ich vertraue einzelnen von euch, die ich etwas besser kenne. Ich vertraue. Aber ich schreie den Daniel oder die Johanna oder die Marion nicht an und sage, ich vertraue dir, ja, sondern in der Stille findet Vertrauen seinen Platz. Zwei weitere Verse, es geht ja um den Segen der Stille. Welchen Segen kann ich finden in der Stille? Neben dem, dass es einfach wunderbar ist, still werden zu dürfen, fast ein Luxus, den wir haben, aber den wir verdrängen, weil es diese Eigenkonfrontation, diese Selbstbegegnung gibt. Und manchmal mögen wir denjenigen, den Gott uns geschenkt hat, nicht so arg und beschäftigen uns lieber, als zu lernen, uns selbst auch zu lieben und anzunehmen. Psalm 46, Vers 11 steht eine weitere Segensverheißung, was das Stillsein angeht. Dort heißt es, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wenn ich es wage, den Umkehrschluss zu ziehen, dann heißt es für mich, wenn du laut bist und ständig selbstbeschäftigt bist, um deine Gedanken kreist, deine Lösungen suchst, dann erkennst du nicht so gut, dass ich Gott bin, als wenn du still wirst. Sei mal still und erkenne, dass ich Gott bin. Sei mal still und schließ deine Augen und genieße die Realität, Gott ist hier. Und Gott muss nicht immer mit Blitz und Donner kommen. Gott muss nicht ständig große Dinge zu mir sagen. Dass er hier ist, ist genug. Einer meiner absoluten Lieblingsverse, der auch mit Stille zu tun hat, ist das Wort, wo Paulus spricht, unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Ganz tief drin, nicht da, wo es laut ist, sondern in Jesus, in Gott sein dürfen. Mann, was für ein Ort der Intimität, der Schönheit, wo das Einzige im Bild gesprochen, was wir wahrnehmen, der Herzschlag Gottes ist. Alles andere verstummt. Dort dürfen wir leben. Unser Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Vorletzte Bibelstelle zum Segen der Stille. Psalm 37, Vers 7. Da heißt es, sei still vor dem Herrn und warte auf ihn. Warten und Stille hat auch was miteinander zu tun. Und im Warten sind wir auch nicht so gut. Wir regen uns auf, also ihr seid vielleicht heiliger als ich, aber wir regen uns auf, wenn wir sehen im Supermarkt, die Kasse ist echt voll, also ich muss Wartezeit in Kauf nehmen. Aber wenn ich jetzt Vollgas gebe, ja, dann schaffe ich es, am Ende der Schlange zu sein, bevor der Johannes mit seinem dicken Wagen kommt, wo lauter kleine Sachen drin sind. Also beginnt ein Wettrennen. Man tut natürlich so, als sieht man den anderen nicht, ja, damit man nicht unverschämt wirkt, aber man rast zur Kasse. Problem, der hat längere Beine, schneller als ich. Genau. Und mir geht's dann innerlich so, oh nee, jetzt muss ich noch länger warten, wenn wir ehrlich sind. Also warten ist nicht prickelnd, weil wir haben doch so viel zu tun und jetzt muss ich hier so lange warten. Ich habe mir eins angewöhnt. Ich habe vorhin von diesem inneren Beten, das seine Wurzeln hat in der Geschichte, die Jesus erzählt von dem Sünder und dem Pharisäer, wo der Pharisäer betet und sagt, ich bin so froh, dass ich nicht so bin wie der. Ja? Und der Sünder schlägt sich an die Brust und sagt, Herr, sei mir, dem Sünder, gnädig. Daher kommt dieses Jesusgebet, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, sei mir, dem Sünder, gnädig. Und ich habe mir dieses Gebets angewöhnt, bete es seit vielen Jahren ganz, ganz oft, um meinen Geist zu trainieren, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und für mich ist es schön, in der Schlange zu stehen, ist tatsächlich jetzt keine erfundene Geschichte, in der Schlange zu stehen und zu merken, das geht jetzt. Und die Frau, die da vor mir ist, ich kann ja heute nicht mehr sagen, es sind immer die Älteren, weil ich bin ja selber älter, aber diese Frau, die da vor mir ist, die findet in ihrem Geldbeutel scheinbar ihr Geld nicht. Ja. Hätte sie mal vorher geguckt, ob da was, oder man muss warten und warten. Und dann festzustellen, dass ich aber still werde und in dem Stillwerden plötzlich höre, wie es in mir betet, Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarm dich meiner. Und die Reaktion auf diese Feststellung ist immer Freude. Ich habe mein Herz hat sich daran gewöhnt, deine Gegenwart zu suchen. Mein Herz hat sich daran gewöhnt, bei dir sein zu wollen. Mein Herz hat sich daran gewöhnt, Stille auszuhalten. Und das möchte ich euch gerne an euer Herz legen. Stille und Warten nicht als Verlust zu erleben, sondern als Gewinn. Als Gewinn. Vielleicht sagst du, ich habe viel mehr Stille im Sinne von nichts zu tun, als mir lieb ist. Ja? Solche Menschen gibt es auch. Und da muss man dann schauen, okay, wie kann man aus der Stille heraus aktiv werden? Welche Möglichkeiten gibt es, den Schatz, den man in der Stille empfängt, auch weiter zu schenken? Und das finde ich einen weiteren Segen der Stille. Stille mit Gott bedeutet Empfangszeit. Gott gibt mir was. Wisst ihr, wir texten Gott so viel zu in unserem Gebetsleben. Manche schreien Gott jeden Tag an. Sei froh, dass ich nicht Gott bin. Ich mag nicht, wenn mich jemand anschreit die ganze Zeit. Und andere finden ganz viele Worte dazu im Gebet, was sie brauchen, was sie wollen und so weiter und so fort. Und Gott sehnt sich danach, neben all dieser Fürbitte, einfach nach Gemeinschaft mit dir. Interessant ist noch eine letzte Stelle zu diesem Thema, der Segen der Stille. Habakuk 2,20. Da wissen jetzt nur die ganz, ganz eingefleischten Bibelleser, was da steht. Aber den Vers habt ihr sicher schon einmal gelesen. Und den finde ich sehr, sehr interessant. Ihr wisst, dass es im Himmel die ununterbrochene Anbetung gibt. Ja? Steht in der Offenbarung. Aber wisst ihr auch, dass es Stille gibt im Himmel? Wenn man weiter liest in der Offenbarung, heißt es plötzlich, es trat eine große Stille ein. Das gibt es im Himmel auch. Und nicht das eine ist wichtiger oder richtiger als das andere, sondern wie wir hier in Habakuk 2,20 lesen, ist Stille auch ein Zeichen der Realisierung Gottes, des Wissens darum, wow, Gott ist hier. Gott ist hier. Ich lese vor, der Herr aber ist in seinem heiligen Tempel. Vor ihm verstumme die ganze Erde. In Gottes Gegenwart ist nicht immer Singen, Tanzen oder Beten dran. Es gibt, und bitte nicht gegeneinander ausspielen, es gibt auch Momente, da fehlen dir die Worte. Und es darf auch so sein. Und du darfst vor dem Herrn sein und dein Herz oder deinen Geist trainieren, in der Stille die Schönheit Gottes wahrzunehmen, in der Stille mit ihm zu sein, in vertrauter Zweisamkeit einander zu genießen. Im Warten auf Gott liegt eine Kraft, in der Stille eine Stärke, die wir nur dort finden. Ich springe mal aus der Bibel raus. Ich beschäftige mich immer, wenn es um Themen wie Stille oder andere geht, mit der Frage, was sagt denn eigentlich die Forschung dazu? Also ich komme einfach daher und es interessiert mich dann, finde ich Belege dafür, dass das, was hier in der Bibel ausgesagt wird, auch von der säkularen Welt erkannt wurde. Und in der Regel ist es so. Und auch mit der Stille, ich möchte euch kurz etwas vorlesen, das ich überschrieben habe mit der Aussage, Stille ist heilsam. Eine Studie aus 2006, veröffentlicht in der Zeitschrift Heart, ergab, dass stille und ruhige Umgebungen dazu beitragen können, den Blutdruck zu senken und Stresshormone zu reduzieren. Sagen wir, ja, das ist klar, also in der Ruhe werden wir in der Regel auch ruhiger von unserem Puls her. Aber zum Beispiel Forschungsergebnisse, die in der Zeitschrift Psychological Science veröffentlicht wurden, zeigen, dass kurze Perioden der Stille oder des Meditierens die kognitive Leistungsfähigkeit verbessern können, einschließlich der Konzentrationsfähigkeit und des Arbeitsgedächtnisses. Das finde ich interessant. Stille ist auch für dein Gehirn keine verlorene Zeit, sondern eine Zeit des Ordnens. Ich habe mich mit Neurologie einiges beschäftigt und bin begeistert davon, was man über das Gehirn mittlerweile herausgefunden hat. Das ist so viel. Und was man alles noch nicht weiß und was noch geheimnisvoll ist. Aber ein Bild, das einige Wissenschaftler gebrauchen, kluge Köpfe, die über den Schlaf nachgedacht haben. Was passiert beim Schlafen? Die sagen, sie haben herausgefunden, nachts, und ich sage es mit völlig unwissenschaftlichen Worten, ja, könnt ihr alles selber nachlesen, wenn es euch interessiert, wird das Gehirn gespült. Also da wird richtig gespült und eben, man könnte auch sagen, aufgeräumt, wiederhergestellt, wieder verschönert, so diese Dinge. Und so etwas kann auch in der Stille passieren. Nachts reden wir jetzt nicht so viel. Es gibt Leute, die reden nachts. Ich sage immer dasselbe. So, aber wir reden nachts eigentlich nicht so viel. Wir sind eher still. Oder der Ellbogen meiner Frau droht. Eine Studie der Universität Harvard deutet darauf hin, dass Stille die Gehirnaktivität fördert, die für kreative Denkprozesse wichtig ist. Und zuletzt, Untersuchungen haben gezeigt, dass regelmäßige Perioden der Stille dazu beitragen können, das Gehirn zu verändern und Bereiche zu stärken, die mit Aufmerksamkeit, Gefühlsregulierung und Selbstbewusstsein verbunden sind. Stille ist null verlorene Zeit. Man weiß heute aus der Neurologie, dass das Gehirn in der Lage ist, neue Verbindungen zu schaffen. Dass neue Verbindungen in unserem Kopf geschaffen werden, wenn wir bestimmte Verhaltensweisen ändern, bestimmte Werte wichtig nehmen. Und einer dieser Werte und Verhaltensweisen ist die Stille. In der Stille passieren Dinge, die wir vielleicht gar nicht unbedingt nachvollziehen können und in dem Moment merken, aber nicht nur die Kreuzworträtsel sind Gehirnjogging, sondern Stille. In der Stille prägen wir. Ich rede jetzt aber nicht von Schlafen in dem Sinne oder an der Stelle, sondern in der aufmerksamen Stille vor dem Herrn. Und ich möchte noch einmal betonen, der Herr lädt uns ein in die Stille. Ich finde Stille cool, aber ja, wer bin ich? Aber Gott, glaube ich, lädt dich ein in die Stille. Und wenn du diese Einladung annimmst, dann heißt es jetzt nicht, plane eine Stunde jeden Tag ein oder so. So würde ich gar nicht anfangen, sondern ich würde mir bewusst Momente nehmen. Ich will euch erklären, was für Momente ich meine oder wie man die umsetzen kann. Ich beschäftige mich viel mit dem Thema Schönheit, gerade jetzt wieder in diesen Monaten. Mit dem Thema Schönheit. Was ist Schönheit? Wo kommt Schönheit her? Brauchen wir Menschen Schönheit? Und wo begegnet uns Schönheit? Ich bin jemand, der den Winter nicht leiden kann. Wir fahren nicht Ski und so. Ich mag Sonne, ja, und ich mag warm haben. Und ich mag Farben und draußen sein. Und bin froh, dass jetzt, ich habe gestern zu meinem Sohn gesagt, es ist krass, wie jetzt die Natur explodiert. Wahnsinn. Also man kommt aus der Schönheit gar nicht mehr raus. Und ich erinnere mich an am Donnerstag? Genau, da bin ich sehr früh ins Gebetshaus gegangen und war mit dem Fahrrad unterwegs. Es war dunkel, es waren noch keine Leute groß unterwegs. Und ich habe mir überlegt, wo ist jetzt Schönheit? Wo ist jetzt Schönheit auf meinem Fahrrad unterwegs? Und in diesem Fokussieren auf Schönheit wurde mir klar, hey, die Vögel singen schon. Alles ist still, aber die Vögel singen schon. Wie schön, wie rein. Was für ein Geschenk, dass ich jetzt hier sein darf und diese Vögel singen, wahrnehmen darf, diesen Vogelgesang. Und so ist es mit der Stille. Man kann sich kleine stille Phasen gönnen. Muss nicht jetzt anfangen mit einer Stunde. Passiert es dir dann schnell, dass du einschläfst. Ich möchte zuletzt euch noch zwei, drei Formen der Stille mitgeben. Wie kann Stille aussehen? Für mich ist eines der großen Beispiele, und darüber habe ich hier auch schon gesprochen, deswegen sei es nur erwähnt, König David der Bibel, der im Psalm 27, Vers 4 geschrieben hat: Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen. Oder dieses Wort für wohnen kann man genauso übersetzen mit zu sitzen, also sich niederzulassen. Im Haus des Herrn, und dann sagt er, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und um nachzudenken in seinem Tempel. Wie laut ist Anschauen bei dir? Vermutlich ziemlich still. Wenn wir etwas betrachten, macht es keine Geräusche, sondern wir werden still. Und David hat aus dieser Sache offensichtlich gelebt. Er sagt, eins habe ich vom Herrn erbeten. Diese eine Sache ist mir so wichtig und danach trachte ich auch. Heißt, diese Phasen trage ich mir auch ein in meinem Terminkalender, denn sonst finden sie nicht statt, zumindest bei mir. Zweitens möchte ich euch, wo habe ich es? Ich glaube, ich muss hier nochmal zurück. So, zweitens. Zweite Gebetsform, die ich euch empfehlen möchte, die ihr vielleicht auch kennt: Lectio Divina, also die Lesung, Lectio. Man liest aufmerksam und in Ruhe einen Abschnitt aus der Heiligen Schrift, vielleicht nur einen Bibelvers. Und dann kommt die Meditatio als zweiter Schritt. Man hat diesen Vers, der einen vielleicht besonders anspricht. Man denkt über ihn nach. Ich habe tatsächlich eine Phase in meinem Leben gehabt, da habe ich wochenlang jeden Tag Psalm 23 gebetet. Irgendwann kam er ihn dann auch auswendig und habe mich mit den Einzelheiten auseinandergesetzt dieses Verses. Der dritte Schritt, also lesen, nachdenken, alles in der Stille. Dritter Schritt ist dann das Gebet, die Antwort, die ich habe auf diesen Bibelvers. Und auch das kann in der Stille passieren. Und zuletzt die Kontemplation, Contemplatio, das Verweilen vor Gott, das Genießen Gottes. Das sagst du über mich. Und ich nehme diese Worte an. Und ich umkleide mich mit der Realität und Wahrheit dieser Aussage, die du mir schenkst. Dieses stille Gebet verändert dein Leben. Ich kann nicht viel versprechen, aber da steckt Veränderungspotenzial drin. Und zuletzt, das überspringe ich quasi, das Jesusgebet habe ich euch schon erklärt. Still sein, einander genießen. Es gibt diese ganz berühmte Geschichte von dem Pfarrer von Ars, habt ihr vielleicht schon gehört, der Jean-Baptiste Vianney hieß der, im 19. Jahrhundert, ein kleiner Landpfarrer irgendwo in Frankreich, ich habe vergessen wo, der ging ab und zu in seine Kirche und da saß ein Bauer, geht die Geschichte. Und dieser Bauer hatte keine Bibel vor sich liegen, hat auch scheinbar nicht gebetet, sondern hat nur geschaut. Und immer wieder hat der Pfarrer von Ars diesen Bauer gesehen, wie er das gemacht hat und hat nicht verstanden, was der da macht, weil man muss doch was machen. Und dann hat er ihn irgendwann angesprochen und dann hat der Bauer gesagt, ich schaue ihn an und er schaut mich an und das genügt. Also dieser Bauer hat eine biblische Wahrheit verstanden und in der Schlichtheit gelebt. Ausgelebt. Ich möchte euch zum Schluss noch einmal einladen in die Stille. Versteht mich richtig, es geht nicht darum, dass wir jetzt alle ganz leise und bedächtig nur noch reden und ganz, ganz ruhig gehen und alles wird verlangsamt, so. Sondern es geht um diese Momente, um diese Oasen, um diese Orte der Kraft Gottes für dich. Des, zum, der Orte, die dich in die Situation versetzen, dass du Ruhe genießen kannst. Diese Momente in deinem Alltagsleben. Du bist hier und ich bin mit dir. Mein Leben ist verborgen mit dir in Gott. Was für ein Genuss. Um diese Momente geht es. Es geht um Ausgewogenheit. Es geht darum, zu lernen, uns nicht treiben zu lassen. Von der Ablenkung in und um uns herum. Stille, ein unspektakuläres Lebensgeheimnis, das spektakuläre Auswirkungen für dein Leben haben kann. Allein mit dir und mit Gott. Heiliger Gott, ich danke dir so sehr dafür, dass du in deinem Wort so viel über diese Ruhephasen und die Stille, über das Aufhören, Aufschauen, Aufatmen sprichst. Ich danke dir, dass du heute Morgen diese Freunde einlädst, zu dir zu kommen in der Stille. Ich danke dir für das Geschenk und den Segen der Stille. Ich danke dir, Herr, du bist so gut. Wir sind nicht deine Arbeitnehmer, wir sind deine Freunde. Und du hältst es aus, mit deinen Freunden still zu sein und im gegenseitigen Genuss Freundschaft anzunehmen, zu erleben und zu genießen. Und ich bete für meine Freunde hier, dass du, Herr, jedem Einzelnen in seinem Alltagsleben zeigst, wie kann denn das bei mir aussehen. Und ich bete, Heiliger Geist, zeig du uns, wie beschäftigt wir auch sind. Und hilf uns, dass wir nicht vom Strudel der Beschäftigung, auch der unnötigen Beschäftigung, weggezogen werden von deinem Herzen, getriebene Menschen sind. Lass uns ein Leben führen an deiner Hand und wie Jesus von Ruheort zu Ruheort gehen und dazwischen schöpfen aus dem, was wir bekommen haben in den Zeiten der Stille. Amen. Danke euch.